Click and Rush Episode 30. Ich bin @Uli Hebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky, auf TikTok, auf LinkedIn und ich glaube, das war's.
Ich bin @Joachim Hebel auf denselben Plattformen und ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe es hingekriegt wie du.
Fast. Er ist so frech, dass er sich die Aufzählung immer spart, weil er so faul ist.
Genau, kein Bock auf so einen
Dabei Quatsch. Dabei ist das ein total gut erdachtes Intro.
Absolut.
Das euch allen einen enormen Mehrwert liefern sollte.
Everybody knows.
Naja. Kann man nichts machen.
Mei, so ist er halt. Da kann man nichts machen.
Viel los gewesen in der Woche. Eigentlich ehrlicherweise schon nach der letzten Podcast-Aufnahme haben sich dann plötzlich ein paar Dinge ergeben. Vor allen Dingen die, die uns fast dazu verleitet hätte, eine Rapid Reaction aufzunehmen. Aber wir haben uns entschieden, nicht ganz so rapid zu sein wie der Verein selbst. Aber logischerweise müssen wir es besprechen. Liam Rosenior hatte ganze 107 Tage Zeit, sich zu zeigen als Manager des FC Chelsea. Jetzt ist er weg und jetzt ist wieder Callum McFarlane da, der zweite und vierte Trainer der Saison. Und wir müssen logischerweise über ganz, ganz, ganz viele Dinge sprechen im Bereich des FC Chelsea. Vermutlich wird das einen Großteil des Podcasts einnehmen, einmal mehr.
Ja, so ist das. Also ja, überrascht hat es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wir haben ja, das Ganze hat ja schon eine längere Geschichte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Chelsea mal hatte und die katastrophal untergegangen sind. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, war es sogar nach dem United-Spiel und ich dir dann gesagt habe, die schmeißen die wieder raus. Und du gesagt hast, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so groß Ahnung habe oder sowas, sondern ich glaube einfach, dass es für jeden überraschend war und dass es in Wellen kam. Und dann nach der nächsten Niederlage hast du gleich gesagt, jetzt glaube ich, fliegt der hundertprozentig. Also da sieht man mal, wie sich entwickelt hat. Wir haben am Anfang auch nicht damit gerechnet, dass es passieren könnte. Und irgendwann war es dann aber ziemlich schnell, ziemlich klar. Es gab ja schon ein Vote of Conduct, so quasi, dass sie ihm, oder of Confidence so, dass sie ihm gesagt haben, sie ja, werden ihn auf jeden Fall bis zum Saisonende behalten und sie vertrauen ihm und so weiter und so fort. Und jetzt war ja dann irgendwann mal klar, nach dann, glaube ich, 6 Niederlagen am Stück, wenn mich alles täuscht. Dass er geht, nee, 5 waren es. Ja, stimmt, dann FA Cup war da wieder, ja genau. FA Cup war wieder nicht das erste Spiel. Ich habe jetzt noch in meinem Kopf irgendwie gehabt, du hättest dann noch ein Spiel gemacht. Nee, natürlich nicht. Da haben sie dann wieder, das war dann besser, ja. Deswegen, ja, wie gesagt, wundert mich ein bisschen und ja, es ist einfach irgendwie komisch alles.
Ja, wir müssen mal, glaube ich, der Reihe nach an dieses ganze Thema gehen, denn das hat ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Zum einen logischerweise die Perspektive von Bluco, die ja drüber stehen, wie die das Ganze angehen, und da wird sich jetzt nicht ganz Neues ergeben haben. Auf der anderen Seite auch das, was Rosenior am Ende getan hat und ob es gerechtfertigt ist und wie es mit ihm weitergeht. Und dann aber auch logischerweise das, was jetzt in der Saison passiert ist und noch passieren soll und wird. Denn eines muss man sagen, das ist wie immer gleich bei Chelsea, wenn, und ich muss mir gleich mal schnell die Tabelle parallel aufrufen, damit wir euch das richtige Bild geben nach gestern, also wir nehmen am Dienstag auf, das müssen wir Transparenz halber noch mit dazu sagen, denn am Montagabend war noch ein Spiel, Manchester United gegen Brentford, und wir nehmen jetzt am Dienstag auf und die Tabelle sieht wie folgt aus. Chelsea ist im Moment Achter mit 48 Punkten und Aston Villa ist auf der 5 mit 58 Punkten. Das ist der im Moment zumindest erste Champions-League-Platz. Je nachdem, was noch passiert, könnte es sein, dass es nur -2 sind auf dem Champions-League-Platz für Chelsea. Aber die können jetzt nicht davon ausgehen, dass alles für sie spricht. Kurzum, wann immer der FC Chelsea Gefahr läuft, sich nicht für die Champions-League zu qualifizieren, dann besteht Handlungsbedarf. Und in dem Fall, glaube ich, doppelt und dreifach, aus dem ganz einfachen Grund, dass Chelsea mit den diversen, ich nenne es jetzt einfach mal Salary-Cap-Modellen auf kontinentaler Ebene oder aber eben hier national in der Premier League, dafür sorgen muss, bei dem Konstrukt, dass genügend Geld reinkommt, damit sie nicht in irgendwelche Zahlungen oder im schlimmsten Fall sogar Punktabzüge reingehen. Ergo würden sie reagieren, wenn sie sich nicht für die Champions League qualifizieren. Witzigerweise könnte man jetzt sagen, komisch, ne? Rosenior hat Chelsea im Alleingang im FA Cup, das war quasi genau dieser Abschnitt, von Runde 3 ins Halbfinale geführt, McFarlane jetzt ins Finale, aber das war so, dass man sagen könnte, okay, komisch, weil eigentlich haben sie ja zumindest Silber, und wir haben ja mal gesagt, Chelsea definiert sich selbst ganz viel über Silber und Trophäen. Nichtsdestotrotz braucht einfach dieses Konstrukt, das Chelsea.
Warte, Gag. Einnahmen. Wie wär's dann mit Marco Silva?
Ja, das könnte schon sein.
Mega Gag.
David Gold wäre auch noch. Nee, den gibt's nicht mehr. War nicht so lustig. Okay, also genau, das ist der eine Punkt. Und auch da könnte man jetzt sagen, okay, seltsam, wenn ja sowieso Platz 5 in, also das ist ja unmöglich, 10 Punkte in 4 Spielen, das wird nicht passieren. Die müssen jetzt darauf hoffen, dass Nottingham Forest das drin bleibt und oder ist egal und den Europa League Pokal dann holt sozusagen. Das ist ja eigentlich die einzige Chance, außer ich übersehe jetzt irgendwie hier was, dann gerne in die Kommentare damit. Aber es wird ja nicht passieren. Insofern hätte man sagen können, wenn man an die ganze Sache glaubt mit Rosenior, dann müsste man es einfach fortführen. Und das ist so ein bisschen mein Punkt ja gewesen, dass ich dachte, hoffentlich hat sich Chelsea bei der Verpflichtung Rosenius überlegt, das ist ein junger Trainer, der noch nicht mal im Ansatz auf dem Niveau gearbeitet hat, das würde vielleicht Zeit brauchen und nicht problemlos über die Bühne gehen. Und dass man da dann etwas mehr als 100 Tage einräumt, habe ich jetzt ehrlicherweise in meiner Naivität angenommen, aber das ist eben nicht so, sondern nicht Champions League ist gleich nicht Chelsea Manager. Und das ist so ein bisschen das Problem auch, was ich damit habe, wenngleich es natürlich ein paar Dinge gibt, die man Rosenior schon auch vorwerfen kann.
Ja, also es gibt eine Menge, ich meine, alleine schon, ich habe mir letztens so ein Video angeschaut, was er für Sätze gedroppt hat, wie er sich verhalten hat und so weiter und so fort. Ich glaube, dass der einfach irgendwie noch dachte, er ist Spieler und er ist Freund der Spieler und das ist er. Und dann gleichzeitig in der Öffentlichkeitsarbeit, er ist Philosoph. Und er ist weder das eine noch das andere. Und das, glaube ich, ist ihm dann irgendwann mal dann auch, und das Ganze ist ihm irgendwann auf die Füße geflogen. Plus, taktisch muss man halt auch sagen, ich habe auch da mich sehr viel damit beschäftigt, weil ich jetzt zweimal ein Stück hatte. Die Anfangsidee, das hast du damals ja auch gesagt, ich weiß noch, ich hatte ja, glaube ich, sein zweites Spiel, täusche mich da, oder irgend sowas, glaube ich, gegen Arsenal, das war eins seiner ersten Spiele auf jeden Fall, als wir die ersten taktischen Unterschiede rausarbeiten wollten. Das ist ja gar nicht so uninteressant. Ja, der viel von dem, was wir gesagt haben, dass Enzo Maresca nicht machen wollte, dass wir aber glaubten, dass es in dem Kader steckt, das hat er versucht umzusetzen. Es hat wirklich funktioniert. Sie sind mehr darauf gegangen, sie sind intensiver geworden mit einer jungen Mannschaft. Warum denn nicht, dass du mehr Pressing spielst? Sie haben versucht, mehr auf Ballbesitz zu gehen, mehr auf Konter zu gehen, pardon, und schneller ins Tempo zu kommen und so weiter und so fort. Das hatte alles eigentlich die ersten Spiele gut ausgesehen. Das Problem war nur, dass sich das sehr, sehr schnell durchgesprochen hat in der Liga, was sie machen. Und nach den ersten 4 Spielen, die sie allesamt gewonnen haben, unter ihm, darf man auch nicht vergessen, war dann ziemlich schnell eigentlich klar, wenn du das und das gegen Chelsea machst, dass die einfach nicht durchkommen werden. Und wenn du 5 Spiele am Stück verlierst, ohne eigenes Tor, dann sagt das halt schon eine Menge über deine Defensive. Ich finde, die war gar nicht so schlimm. Ich fand die Offensive halt weit schlimmer. Und das Problem ist halt, wenn du als Chelsea selbst das Spiel versuchst zu machen, aber das Tor nicht schießt, dann hast du halt irgendwann, bist du automatisch offen. Und dann kommen natürlich hinten Undiszipliniertheiten aller Form dazu. Nämlich, dass einfach, ja, teilweise Bälle zum Gegner gespielt werden, dass dann rote Karten dazukommen und so weiter. Ich meine, 9 rote Karten, die meisten individuellen Fehler vor gegnerischen Torschüssen und so weiter und so fort. Das kommt dann einfach dazu. Und dann siehst du einfach so aus, wie du aussiehst. Und das hat er einfach nie auf das nächste Level hieven können. Und das wäre die Aufgabe gewesen. Dass du einen guten Plan hast, ist cool. Aber du brauchst halt irgendwann mal auch dann eine Exit-Strategie, wenn der gegnerische Trainer dich auscoacht. Und das hatte er zu keinem Zeitpunkt auch nur irgendwie ansatzweise. Da bin ich ihm auch, wie du es gerade gesagt hast, überhaupt nicht böse. Das ist ein junger Trainer, der in Frankreich ja ordentlich bei Straßburg gearbeitet hat. Kann man ja so sagen, mehr halt aber auch nicht. Also, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich hinaus wollte und den du ja schon so leicht angedeutet hast. Ich fand die Verpflichtung allgemein eine Katastrophe. Ich finde allgemein, was Chelsea momentan macht, beziehungsweise, sorry, ich muss präziser werden, was die Besitzer machen, und das hat mit Chelsea nichts zu tun, was die machen, ist einfach absolut insgesamt eine Katastrophe, weil, wofür stand Chelsea eigentlich dann, wenn sie gut waren? Und wann waren sie gut? Wenn sie einen Trainer hatten, der Minimum mal Meister geworden ist, der Minimum mal Halbfinale Champions League war, das war ja eigentlich immer die Idee von Chelsea. Du holst einfach so den größten Trainer, der momentan gerade auf dem Markt ist. Oder halt einfach eine absolute Ikone, dann gab es dann Ancelotti, Benitez und so weiter. Die gab es ja auch, aber Tuchel, wen hatten wir alles? Die kannst du ja alle aufzählen. Und dann waren sie richtig gut. Selbst ja unter Lampard hast du dann schon gemerkt, irgendwie ist es halt ein anderes Chelsea, weil sie jetzt versuchen, ein bisschen moderner zu werden. ich finde, es steht diesem Verein nicht, sondern es steht diesem Verein das, was Bayern München in Deutschland mal war, die besten Spieler, die es irgendwie gibt auf dem Markt, die am besten dann auch garniert sind mit einer besonderen Mentalität, die schon eine gewisse, und das ist der nächste Punkt, die eine gewisse Erfahrung hatten. Überleg mal, wen hatten wir? Lampard, Ballack und so weiter in der besten Zeit, Terry, Carvalho und wie die alle hießen, Essien, die waren alle schon in einem gewissen Alter, die hatten schon gewisse Dinge gesehen und du wusstest, Mentalität, die zucken nicht zurück. Und was hast du denn jetzt? Du hast genau das Gegenteil. Du hast einen sehr unerfahrenen Trainer, du hast eine Mannschaft, die im Schnitt 1,80 groß ist, weil alle 1,78 sind oder so, und dann ist halt noch Sanchez dabei und noch Parma dabei, der zieht das Ganze nochmal hoch, aber dein größter Innenverteidiger ist 1,86, alle anderen sind, Hato ist 1,80, Gusteau ist 1,79, glaube ich, oder? Kukureya ist 1,77, du hast nur kleine Spieler, du hast nur kleine, quirlige Spieler auf allen Positionen, aber das mag ja auch, ist ja cool für den einzelnen Spieler, und das sagt ja auch oftmals, also Jugend und dann auch noch klein und quirlig, das ist ja oftmals vielleicht sogar, da denkt man sich, und bei Chelsea passt es ja auch, talentierte Fußballer, alle. Und jeder Einzelne hat irgendwo seinen Wert, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Jeder Einzelne würde irgendwo in der Premier League einen Top-Club finden, für den er die Lösung wäre. Aber zusammenpassen tut's halt momentan überhaupt nicht. Und das sieht man an dieser Stelle. Dann gibt's auch noch so Spieler, Kukureya hat schon gesagt, er will weg. Zumindest hat geflirtet mit Barcelona. Enzo Fernandes hat mit mit Real Madrid geflirtet. Garnacho ist für mich, glaube ich, der, wie soll ich sagen, unintelligenteste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Das ist Wahnsinn, also wie oft der den Ball verliert, wie oft der blind in Aktion rennt. Das ist meine Meinung, Digga. Und so weiter und so fort. Also du hast halt einfach viele talentierte Fuß. Dann fehlt natürlich ein Joao Pedro, darf man auch nicht vergessen. Ein paar Mal, den hat er nie unter Kontrolle bekommen, sodass er ihn irgendwie einsetzen konnte und so weiter. Also du hast einen jungen, talentierten Kader von Individualisten, die aber offensichtlich, weil sie einfach auch von der Größe her alleine, vom Alter her alleine nicht zusammenpassen, weil du brauchst halt mal jemanden, der die hochzieht. Und das hast du nicht. Dann hast du ständig individuelle Fehler, du hast ständig rote Karten, du hast ständig irgendwelche Aussetzer drinnen, auch taktische Aussetzer manchmal und so weiter. Und dann funktioniert das einfach nicht. Und das ist das große Problem, dass diese Besitzer, denen gehört ein Produkt, das sie nicht verstanden haben. Denen gehört ein Verein, den sie nicht verstanden haben. Und das ist das ganz große Problem. Rundrum.
Einfach, weil das so ist, wie wir es immer sagen, die führen das gar nicht als Verein. Ja, also es ist einfach nicht wiederzuerkennen. Ich habe vor drei Tagen mit Sepp Kneißl kurz darüber gesprochen, der bei Chelsea war und logischerweise noch ganz viele Kontakte hat zu Leuten, die, jetzt muss man ja mehrheitlich sagen, da gearbeitet haben über Jahrzehnte lang, aber jetzt nicht mehr da sind. Die auch sagen, sie folgen Chelsea noch, ja, aber es ist halt nicht mehr das Gleiche, weil sie erkennen den Verein nicht wieder. Der hat in den letzten 3-4 Jahren einfach so ziemlich alles an Seele verloren, was da jemals drin war. Der Badge ist halt noch gleich. Trotzdem finde ich, wir machen es uns jetzt auch ein bisschen leicht und wir würden uns, glaube ich, auch wahnsinnig unglaubwürdig machen, wenn wir jetzt alles komplett mit einem Ei drüber gehauen in die Pfanne machen. Weil, ehrlicherweise muss man schon sagen, dieses ganze Chelsea-Projekt, und ich möchte auch gleich noch was zur Disziplin sagen, aber dieses ganze Chelsea-Projekt hat ganz extreme Wendungen drin, wie ich finde. Weil, ist nicht so lang her, rundes Jahr bei der Club-WM haben wir gedacht, okay, die sind mit einem guten, also letzte Saison war es ja auch schon so ähnlich. Es läuft bis zum Dezember gut, dann geht's bergab und dann rettet Maresca sie rein ins Ziel. Mit im Übrigen den ähnlichen Befunden, wie wir sie jetzt haben. Auch da gab es individuelle Fehler ohne Ende. Da gab es eine Unkonstanz, die wahrscheinlich mit dem Alter zu begründen ist. Da gab es mal so eine Phase, wo Parma ausgerechnet schien und so. Ne? Und dann auch diese ganzen Themen rundherum um die Mannschaft und so weiter. Und dann gehen sie in die Club-WM. Da kann man, glaube ich, niemandem was vorwerfen. Das war mit das Beste, was passiert ist. Und alle haben gedacht, oh, was, wenn dieses Modell von Bluecow funktionieren würde? Würden es denn dann alle kopieren? Ist es dann einfach nur dieses Ansammeln von Talent? Und wir haben gesagt, okay, sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Die Deals, die sie gemacht haben, sind nicht mehr ganz so wirre, sondern sie scheinen etwas gezielter zu sein. Scheinen, keine Ahnung. Dann ging es los mit Enzo Maresca, der ja für sich selbst auch ein paar mehr Lorbeeren beansprucht hat für das, was passiert ist. A, B, sich aber auch positioniert hat mit neuem Agenten und so weiter. Für den Fall der Fälle, sicherlich auch für den Fall, dass bei City was frei wird und er dann dieses Projekt erfolgreich verlassen kann. Und was wir alle, und das ärgert mich ein bisschen, muss ich echt sagen, das wird weder in England noch und schon gar nicht in Deutschland diskutiert, was mich wirklich ärgert an dieser ganzen Sache ist, wir haben jetzt wieder diesen Einbruch, der, also man muss es ja nochmal rekapitulieren. Das, was unter Enzo Maresca passiert ist, hat ja jetzt auch einen ganz anderen Anstrich bekommen. Nachdem, was wir 107 Tage später oder jetzt 115 oder was es sind, später wissen, müssen wir sagen, aha, vielleicht war das gar nicht so verkehrt, dieses eher schemenhafte, wir haben ja damals gesagt, weniger Freiheit im Angriff. Es ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man das richtig bezeichnen soll, wahrscheinlich mechanisch. Also Leute besetzen den immer selben Raum und sie tun es nicht, weil sie denken, das ist das Richtige, sondern weil Maresca ihnen das gesagt hat. Im Übrigen wahrscheinlich eine ganz normale Entwicklungsstufe bei solchen Teams, die einfach irgendwann mal so ein Free-Flowing, ich weiß, was ich wann zu tun habe, Fußball spielen wollen. Damals haben wir das anders bewertet. Und jetzt im Nachhinein muss man auch sagen, vielleicht hat das denen ganz gut getan, den Garnacho. Es ist besser, wenn der keine Idee hat im Kopf, auf dem Spielfeld, wahrscheinlich. Muss man auch nochmal sagen. Und dann ist aber der Punkt, der mich am meisten ärgert, ist, wir haben das vor der Saison gesagt, in unserer Saisonvorschau und nicht nur bei Chelsea, aber vor allen Dingen bei Chelsea. Was wir alle nicht absehen können, was würde es bedeuten? Die haben de facto den Sommer durchgespielt. Und das nicht bei 15 Grad klimatisiert, sondern unter extremster Hitze, haben die Club-WM gewonnen, alle haben alles gespielt, mehr oder weniger, und das wird nie mit rein besprochen, wenn man jetzt darüber versucht, eine Aussage zu treffen, warum es denn vielleicht einen kleinen Einbruch hätte geben können bei Chelsea. Ja, natürlich ist es ein nicht zu bewältigendes Programm, das die da durchziehen. Das ärgert mich schon ein wenig. Und trotzdem ist das, was du sagst, natürlich richtig. Also sowohl die taktischen Breakdowns, die es gibt, als auch die disziplinarischen Breakdowns, außer grundsätzlich das Ausscheren außerhalb des Platzes. Da kann jetzt Rosenio wenig dafür. Und ich behaupte auch, es ist relativ wurscht, wen du da hinstellst. Es sei denn, du hast jemanden, der den maximalen Respekt oder vielleicht sogar mehr Angst genießt aus diesem Kader. Und vielleicht war Maresca dieser Typ, der das geschafft hat. Das ist das, was sie jetzt bräuchten, weil ich glaube, dass Rosenio nämlich ehrlicherweise in diesen, ich sage immer 107, ich glaube 106 Tage waren es am Ende, dass Rosenio ehrlicherweise ein paar ganz gute Ideen hatte. Also der 1-gegen-1 Ansatz, den er gewählt hat, der wird im Halbfinale gipfeln in der Champions League zwischen Paris und Bayern, die glaube ich, den momentanen Trend am besten ausführen. Wenngleich, und das möchte ich auch immer wieder sagen, Chelsea war gegen Paris im Hinspiel nicht so weit weg. Die waren lange, lange toe-to-toe. Und irgendwie scheint da was passiert zu sein. Denn seitdem sind die Leistungen nicht mehr dieselben gewesen. Und irgendwie haben sie da innerhalb dieser Ansetzung noch losgelassen, aus meiner Sicht. Also das Rückspiel war dann so, okay, wow, dann lasst es halt gut sein, wenn ihr wollt. Und das finde ich schon auch nochmal erstaunlich. Das muss man schon auch nochmal sagen, weil ich von Rosenio schon ein paar Dinge gesehen habe. Ja, ist jetzt auch um die Welt gegangen, diesen Spitznamen dann Aushilfslehrer bekommen, vermutlich eben aufgrund der Aussagen, aufgrund dieses, was ich immer gesagt habe, was ich sehr positiv finde. Der hat, ich nenne es mal Selbstachtung, also in jedem Fall jemand,
untertrieben.
Ja, genau, aber das hat
Selbstverliebtheit ist schon, glaube ich,
wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das wird natürlich in dem Moment ungut, wenn du halt keinen Erfolg mehr hast, aber ich glaube schon, dass dann überdurchschnittlich viele sind, von denen sich Chelsea auf den Kopf rumtanzen lässt. Also wenn wir nochmal in die Personalien reingehen, du hast ja Cole Palmer schon mal gesagt, das Manchester-Thema, dann hat ja Enzo Fernandes diesen komischen Madrid-Satz fallen lassen.
Der dafür bestraft wird. Cucurella wird für seinen Barcelona-Satz nicht bestraft. Also das ist auch dann wieder sehr inkonsequent vom Verein.
Das stimmt. Wenngleich natürlich, also da steckt natürlich eine Geschichte dahinter, weil Enzo Fernandes hat eine Vertragsverlängerung abgelehnt von Chelsea und hat aber schon, wieder grundlegend. Clearlake Capital, wie ihr wisst, ist ja zunächst hergegangen und hat zum Beispiel, das ist ja so das Thema bei Carney Chukwuemeka, die haben einfach versucht, Talent zu verpflichten und haben die zunächst mal vollgemüllt mit einem enormen Grundgehalt. Bis sie irgendwann gemerkt haben, das geht ja gar nicht. Wie sollen wir das denn bauen? Also haben sie die Grundgehälter nach unten geschraubt, aber sie die Verträge sehr stark leistungsbezogen gemacht. Und irgendwann sind halt die zum Beispiel Enzo Fernandes und auch Cole Palmer mit einem niedrigen Grundgehalt reingegangen. Und wenn sie gespielt hätten, getroffen hätten und so weiter, was sie in dem Fall jeweils getan haben, dann ist da jeweils was draufgekommen. Trotz und alledem, Scottie Pippen-Problem, du unterschreibst zu einem Zeitpunkt einen Vertrag, bei dem du denkst, da habe ich die über den Tisch gezogen, aber der Markt entwickelt sich, es gibt Inflation und der Spieler vor allen Dingen entwickelt sich, sodass der Deal immer schlechter geworden ist. Und sie haben jeweils schon mal nachgebessert bei Cole Palmer und auch bei Enzo Fernandes. Und das Camp Fernandes hat einen neuen Agenten gewählt, wird jetzt vertreten von Javi Pastore, richtig geiler Fußballer gewesen damals. Und auch wenn Enzo Fernandes sagt, einen Agentenwechsel habe ich nicht vorgenommen, um den Verein zu wechseln, wissen wir alle, was ein Agentenwechsel in der Welt des Fußballs bedeutet. Zumindest, ne? Also ich lasse mich nicht gaslighten, Digi. Und deswegen ist das passiert, dass Chelsea dann nochmal gesagt hat, okay, wir verstehen, dein Wert ist der, wir würden dich gerne upgraden und das hat das Camp Fernandes abgelehnt. Das muss nichts heißen, es könnte aber was heißen und dass aber dann ein paar Tage später dieser Satz folgt, heißt sehr wohl was, aus meiner Sicht. Und es war genauso gemeint. Und dass Chelsea sich da das nicht gefallen lassen kann von jemandem, der jetzt ein paar Mal schon negativ aufgefallen ist, kann ich sogar verstehen. Und bei Cucurella weiß man zumindest mal, glaube ich, dass der etwas mehr committed ist dem Projekt gegenüber. Weswegen das vielleicht kommt, aber also das, es ist so oder so, dass da Spieler drin zu sein scheinen, denen das alles nicht so, es geht ihnen am Hintern vorbei. Das ist, glaube ich, ein großes Problem von Rosenio gewesen, dass ist so, dass da keiner sich, also nicht keiner, aber dass sich einige nicht so richtig committen.
Denn das sind dann alles, also nochmal, das sind dann alles so Künstlertypen, sag ich jetzt einfach mal, und es ist vielleicht in einem, ich sage jetzt, stellt euch jetzt zum Beispiel Malo Gusto in dem Kader vor, von Ballack, Lampard und so weiter. Das ist natürlich dumm, weil du kannst Spieler nicht in der Zeit transferieren. Aber da würden die reinpassen, weil dann sind sie der Künstlertyp, der das Talent in diesem Kader, der ansonsten stimmig ist. Aber in diesem Kader sind halt nur solche. Und das ist das Problem, weil in der Zusammensetzung. Und das ist das, was Bluko ja möchte. Die ist ja bei Straßburg dasselbe, nur noch einen Jahrgang tiefer. Du versuchst einfach nur so viel Talent zu horten, wie es irgendwie geht. Das ist ja in Ordnung, wenn du es irgendwie zusammenbekommst und wenn die Spiele zusammenpassen. Und jetzt fehlen aber die Wichtigsten, diejenigen sind, die vorangehen, die fehlen. Oder sie sind angezählt, weil der Trainer sie ja suspendieren musste kurzzeitig. Und das ist natürlich dann so das Problem auf dem Feld. Das, was du gerade gesagt hast, das ist das, was ich ja schon mal gesagt habe, ich glaube letzte Saison. Es ist so viel Chaos bei Chelsea. Auf der Tribüne gibt es nur Ärger. Es ist in dem Kader, glaube ich, nicht so einfach, irgendwie den bei Laune zu halten. Maresca war der strenge Lehrer, bei dem sich keiner getraut hat, auszubüchsen. So hat es zumindest für mich gewirkt. Und das hat alles zusammengehalten. Der ist weg. Jetzt gibt es einen Aushilfslehrer. Deswegen ist es gut, dass du das schon so eingeleitet hast. Der einfach nett ist, der es ein bisschen auf wissenschaftlich macht, der ein bisschen auf modern macht. Und die Spieler denken sich, ja, mit dem können wir es machen. So wirkt es für mich. Das ist ganz kurz zusammengefasst. Aber so hat es für mich gewirkt. Ist Rosenio ein schlechter Trainer? Nein. Wäre es für ihn besser gewesen, ich sage jetzt einmal mal, bei so einem Club wie Brighton anzufangen und sich langsam aber sicher nach oben zu arbeiten und vielleicht auch mal, so wie es Hürzeler ja auch gegangen ist, die ersten so ein bisschen Lehrgeld zu zahlen, dann aber, verstehe, so funktioniert die Liga, die drei Niederlagen sind jetzt egal, wir holen uns die nächsten drei Spiele. Das hätte ihm geholfen, das hätte wäre wahrscheinlich die richtige Richtung gewesen. So geht er gleich zu Chelsea, darf gleich in diesen Puma-Käfig, bei dem ich echt nicht weiß, wie der riecht. Und das ist einfach nicht gut gewesen für ihn, das muss man sagen. Und dann kommen noch solche Aussagen hinzu. Also meine absolute Lieblingsaussage, die muss hier einfach fallen, das habe ich dir schon mal erzählt, dass er gesagt hat, Management heißt Man Age, also Männer erwachsen machen, Männer altern lassen, sie weiterführen. So. Das ist natürlich in England, er hat, wie du sagst, das ist, er hat ja nicht Unrecht und es ist ja auch vielleicht sogar auf einem Glückskeks lustig. Aber im Interview ist es natürlich klar, wenn du dann 3 Niederlagen am Stück hast oder dann in dem Fall sogar 5, ich weiß gar nicht, wann das gesagt hat, dass das dann nicht gut ankommt, sondern dass dann die Memes, und das ist ja nicht der einzige Satz in dieser Richtung oder in dieser Preisklasse, dass er dann logischerweise durchs Dorf getrieben wird mit solchen Aussagen. Das muss jedem klar sein, weil er natürlich dann sofort rüberkam wie so ein Klugscheißer. Und dann ja auch immer so quasi, meine Spieler lieben den Ball, meine Spieler sind, das ist einfach Schwachsinn, weil welcher Trainer würde denn das Gegenteil sagen? Also meine Spieler mögen den Ball jetzt nicht. Und so, das ist, er hat einfach, glaube ich, sich manchmal dann auch so ein bisschen in seine eigenen Worte verliebt. Das mag ja auch sein. Und daran ist er irgendwann dann halt mal in der Gesamtkonstellation, ist er daran gescheitert. Ich sage nicht, dass er war nicht unschuldig, weil er war einfach offensichtlich noch nicht bereit für diesen Job. Das heißt nicht, dass er ist nicht bereit für die Premier League, aber nicht bereit für Chelsea, weil ich, ehrlich gesagt, kenne ich jetzt auch nicht so viele Trainer, bei denen ich sagen würde, die sind bereit für diesen Job. Weil Chelsea halt momentan schon eine harte Nummer ist, und deswegen, ja, daran ist er gescheitert, aber ich glaube, dass das System halt auch krankt und das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern, wenn die Besitzer nicht endlich mal verstehen, was ein Premier League Verein ist, was ein Fußballverein ist und wie man so etwas aufbaut. Und wenn du es nicht weißt, dann hol dir jemanden, der es weiß. Das ist ja auch kein Problem. Nur, wir sind
ja... Gut, sie haben ja 5 Sportdirektoren, wie viele sollen sie noch haben?
Ja, aber du hast es jetzt gerade selber gesagt. Du hast ja gerade selber gesagt, es gibt diese Wellenbewegungen und das ist ja ein Zeichen. Die sind, ich finde, das ist jetzt, glaube ich, kommen wir zur Conclusio. Sie sind nicht komplett falsch, weil der Kader ist ja grundsätzlich, jeder einzelne Spieler für sich ist ja absolut, da gibt es ja gar keine Diskussion. Sie sind nicht komplett falsch, nur sie haben einfach nicht die falsche Mischung. Es bringt nichts, wenn du sagst, ich will eine ausgeglichene Garage haben und du kaufst 15 Ferraris, das bringt nichts. Weil dann sagt natürlich irgendjemand, naja gut, du hast nichts fürs Gelände, du hast nichts für die Stadt, du hast nichts für einen Ausflug mal aufs Land und so weiter und so fort. Das ist das große Problem. Du hast einfach viel zu viel vom Gleichen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass die verstehen müssen, wie ein Kader zusammengesetzt wird. Das ist das Erste, das ist eigentlich das Wichtigste in so einem Verein. Dass du erfahrene Spieler brauchst, dass du ein paar Engländer brauchst. So ist Chelsea ja groß geworden. So Terry, Lampard, solche brauchst du. Dann brauchst du aber auch wieder Typen und so weiter. Du brauchst ein paar 28-Jährige. Du brauchst ein paar 30-Jährige vielleicht sogar, die einfach schon ein paar Sachen gesehen haben. Du brauchst ein paar Mentalitätsspieler. Und ich sehe ja schon Mentalität, zum Beispiel Enzo Fernandes. Nur bei dem ist es ja eher fast sogar schon Impulsivität. Und das ist ja auch das Problem, dass sie das manchmal offensichtlich oder zumindest offenbar, machen wir es mal so, drohen zu verwechseln. Dass man denkt, ja, das ist ja einer mit Herz, das ist einer mit Feuer. Ja, aber manchmal ist Feuer auch, manchmal kann dir Feuer auch, wenn du es nicht kontrollieren kannst, den ganzen Laden anzünden. Oder im Falle von zum Beispiel Robert Sanchez, der wirkt so zum Beispiel, als hätte er überhaupt nicht verstanden, was er dafür Woche für ein Risiko eingeht, was er Pass für Risiko eingeht. Zum Beispiel. Oder Garnacho ja genau das Gleiche. Der alle 4 Minuten den Ball verliert im Schnitt. Das sind so Sachen, es wirkt halt einfach, es sind viel zu viele, die einfach gerne Künstlertypen wären, die Freiheit brauchen. Und das wird nicht gehen. Du wirst nicht 11 oder du wirst nicht 15 oder 22 Spieler geben, sondern du bräuchtest von der Mentalität her mehr D-Labs. Das Problem ist aber, dass der halt fußballerisch nicht auf dem Level ist, wie zum Beispiel an Joao Pedro oder so. Und so hast du da einfach so viele Themen und wenn Bluko das nicht versteht, dass sie endlich mal dieses, ich sag mal, Spieler dürfen nicht älter als 23 sein, einreißen und einfach versuchen jetzt auch mal den einen oder anderen Spieler, der vielleicht nicht so sexy ist, der vielleicht nicht den größten Wiederverkaufswert hat, wenn du das nicht verstehst, dann wirst du mit dieser Mannschaft keinen Erfolg haben. Und jetzt gibt's noch eine Sache und das ist das Allerwitzigste. Die glauben, die sind klug. Die glauben, dass sie mit dieser Masche den Vereinswert nach oben treiben und so weiter und so fort. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Du spielst nicht Champions League mit dieser Mannschaft. Du wirst nicht in die Champions League kommen. Heißt, da gehen Einnahmen flöten. Dann, durch diese ganzen Geschichten, die du da jetzt momentan machst, senkst du den Vereinswert Woche für Woche. Nicht viel, aber es ist so. Weil natürlich jeder irgendwie sagt, boah, Chelsea und so weiter und so fort. Positiv behaftet ist dieser Verein, ist dieses Umfeld momentan nicht mehr. Sondern wenn positiv behaftet, dann ist es, wenn man sich das Logo ansieht und sich daran erinnert, was ist mit diesem Logo schon alles geschehen. Dann ist es positiv behaftet. Und dann kommt noch dazu, dass sie das, was sie glauben zu verstehen, nämlich Spieler zu verpflichten, den Marktwert dieser Spieler nach oben zu treiben und dann teuer zu verkaufen oder wie auch immer, dass sie das ja offensichtlich auch nicht verstehen. Weil kein einziger Spieler ist momentan mit Mehrwert gegangen oder sonst irgendetwas oder wäre momentan mit Mehrwert zu gehen. Das geht ja auch. Das geht gar nicht, genau.
Dafür haben sie viel zu viel investiert.
Genau, also und dafür sind die Verträge zu fett. Und das ist das große Problem, dass selbst die Dinge, die sie glauben zu verstehen, die Dinge, in denen sie glauben, dass sie cleverer sind als der Rest, dass sie da dümmer sind als der Rest. Und das ist das ganz große Problem. Es ist nicht komplett falsch, aber to be honest, wenn du so viel Geld an die Wand klatscht, dann will ich auch ein bisschen was sehen. Das ist ja auch klar. Muss man ja auch mal sagen. Trotzdem, es gibt so viele Spieler, die mag ich sehr. Und auch da, ich mag Chelsea auch sehr, wenn sie gut sind. Ich habe das immer wieder gesagt. Ich habe nichts daran. Ich finde das echt schade, dass Chelsea eben nicht mehr das Abramovich-Chelsea ist. Hat nichts mit Abramovich persönlich zu tun. Aber ich habe Chelsea immer gerne gehabt, wenn sie wirklich so ein bisschen erhaben waren, über den Dingen standen, erfahrene Spieler hatten, englische Spieler hatten, Mentalität hatten, Härte hatten. Ich sag mal, 25 Gegentore in der Saison kassieren und nicht mehr. Dann war Chelsea überragend. Dann hat es auch Spaß gemacht. Und es war unter Maresca ja zeitweilen auch so. Und ich bin der Erste, der sich freut, wenn es läuft. Aber so, wie es momentan läuft, ist das System einfach nicht gut. Und du hast, glaube ich, dann auch noch, ist das System jetzt nicht perfekt, sagen wir es mal so. Und wenn du dann noch einen Trainer hinzufügst, der auch für dieses System momentan gerade nicht der passende ist, dann kommt halt momentan raus, was rauskommt. Nochmal, Rosinho ist kein schlechter Trainer. Der wird seinen Weg irgendwo machen. Ob er es dann nach ganz oben schaffen kann, weiß ich nicht. Wenn er jetzt das Ganze überkommt, dann kann er ein großer werden. Das glaube ich schon. Aber das ist schon eine Aufgabe, die der jetzt hat. Aber ich sehe das Problem eher bei den Besitzern, ehrlich gesagt, weil solange die ihr Spielchen weitertreiben und eher auf, ich sage jetzt mal, Profit oder Markenwertsteigerung oder Marktwertsteigerung gehen, wenn das so das obere Ziel ist, dann werden die nicht Meister werden. Und das ist ja eigentlich das große Ziel und das ist eigentlich ja auch schon ausgesprochen worden. Und dann, glaube ich, wird es nicht funktionieren, weil mit lauter 23-jährigen, 1,78 großen Talenten wirst du nicht Meister.
Ja, das ist so. Das glaube ich auch, dass sie, also ich meine, das Witzige ist ja das, die bleiben ja nicht ewig. 24 ist dann, die werden jetzt gemeinsam alt. Aber es macht es ja auch nicht besser. Also du brauchst ja im Kader eine gewisse Diversität, logischerweise. Und das ist ja auch etwas, was mit Sicherheit auch Maresca den Job mitgekostet hat, dass er das ja auch teilweise auch öffentlich adressiert hat. Also Thema Innenverteidiger zum Beispiel. Ich behaupte mal, also Rosenia, dann werden wir den vielleicht mal los, der wird natürlich jetzt
ja, gut, übrigens hat Maresca ja auch schon gesagt mit Innenverteidiger, ja, mit Führungsspieler dasselbe. Also das ist ja auch, von beiden schon gesagt worden, sie brauchen mehr Führungsspieler. Das heißt, wenn ihr mir jetzt sagt, die Zitate kommen von den Trainern selbst. Ja, also die haben beide schon gesagt, ich brauche Innenverteidiger, ich brauche Führungsspieler.
Ja, genau, deswegen sage ich ja, das war ja das große Thema von Maresca, wo er dann nochmal eine von Latz bekommen hat im Sommer, dass es nicht seine Aufgabe sei, sozusagen. Und er ist aber, das ist wiederum auch so ein Punkt, er ist gut klargekommen, sowohl als Sprachrohr zwischenzeitlich von Blue Cole nach außen, als aber auch wohl, dass er intern gegengehalten hat. Das war ja die große Frage, die wir eingangs gestellt haben, wie würde Rosenio mit Rückschlägen umgehen. Welches Standing hat er vielleicht auch innerhalb der Blue Co? Denn es ist ja ziemlich klar, dass die dem sozusagen die Beförderung gegeben haben und vermutlich den Vibe ausgestrahlt haben. Du kannst ja mal froh sein, Bürschchen, was natürlich nie eine gute Grundvoraussetzung ist für den Trainer. Der ist gut abgefunden worden. Es gibt unterschiedliche Zahlen, von denen man liest, aber es geht wohl hoch bis zu 30 Millionen Euro für ihn und Trainerstab. Das heißt, dem wird es jetzt finanziell gut gehen. Du hast schon gesagt, wir gehen beide davon aus und ich tippe auch, dass der nochmal in der Premier League irgendwo landet, weil er aus meiner Sicht ganz gute Elemente gezeigt hat. Aber natürlich auch zum Schluss hat man öffentlich gesehen, wie ihm der Laden um die Ohren gefallen ist. Ich weiß, man muss nicht unbedingt Mitleid mit ihm haben, weil das ist der Job und der ist gut bezahlt und er wusste, als er sich hatte überreden lassen und vermutlich wird es nicht so schwierig gewesen sein, von Frankreich nach England zu ziehen, um da die Aufgabe zu übernehmen, wusste er, was er tut. Trotzdem finde ich es schon erstaunlich, dass man jemanden holt, der ein junger Trainer ist und ich erwarte dann schon immer eher von den Leuten, die ihn verpflichten, als leitende Angestellte, dass sie wissen, welche leitenden Angestellten sie da holen. Also ich glaube, der Fehler ist weniger bei Rosenia als bei denen, die ihn dann am Ende verpflichtet haben. Das ist immer so grundsätzlich meine Meinung. Aber gut, anyway, jetzt in dem Fall haben sie dann, man kann ja auch, also komischerweise, vielleicht auch das nochmal kleine Klammer auf und dann aber auch wieder zu, ich habe selten gesehen im Weltfußball wie in dieser Saison, dass Trainer nach so kurzer Zeit direkt wieder vor die Tür gesetzt worden sind. Also entweder die handelnden Personen geben sich nicht mehr so viel Mühe, denken, sie sind cleverer als andere und ziehen es einfach durch, oder die Geduld ist völlig vorbei. Beides denkbar.
Ja, aber so. ich habe die Zahlen gerade da, also hat Sky Sports mal rausgerechnet, wie sich die Amtszeiten der Trainer verändert haben von Abramovic zu, und Abramovic war schon jemand, der locker mal den Knopf gedrückt hat, zu Bluko, und das ist ja einfach bodenlos. Also das muss man wirklich sagen, Maresca mit Abstand der meiste mit 550 Tagen, also das ist, selbst Frank Lampard hatte mehr. Und das ist einfach viel zu wenig. Also die gehen ständig runter. Also das, wie du es ja sagst, also du, vor allem, du holst ja einen Trainer, wie zum Beispiel einen, du holst ja einen Trainer wie ein Rosinha, da musst du doch wissen, das hast du ja vorher schon angedeutet, der ist jung, der hat noch keine Erfahrung, dem müssen wir vielleicht mal ein bisschen Zeit geben. Und dann ist es so, und natürlich sah es überhaupt nicht gut aus, und 5 Niederlagen ohne Tor sind immer gefährliches Indiz dafür, weil dann natürlich der Druck groß wird. Da glaube ich, hätte wahrscheinlich fast jeder Verein reagiert. Das ist logisch, selbst ein Verein unten hätte dann reagiert, die es wahrscheinlich eher gewohnt sein müssten, aber trotzdem, es wird immer weniger. Und ich habe auch letztens mal irgendwo gesehen, das finde ich jetzt gerade leider Gottes nicht mehr, aber wie viel Abfindungen schon bezahlt worden sind, das kommt ja dann auch noch dazu. Der, glaube ich, hat jetzt noch 75 Monate auf seinem Vertrag, kann es sein? War das nicht so?
Ja.
Irgend sowas, also das ist ja komplett irre. 4,5 Jahre oder so, ich weiß gar nicht genau, irgend sowas. Das ist komplett Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Also, weil du siehst ja, also wenn ich jemandem meinen 5-Jahres-Vertrag gebe als Trainer, ich muss mal nachschauen, ob das stimmt, aber ich glaube, es waren 5 Jahre. Wenn du das machst, dann weißt du doch, okay, das ist ja eine klare, es waren sogar 6 Jahre, 5,5 Jahre vor Vertragsende, es waren sogar 6 Jahre. Wenn du jemandem einen 6-Jahres-Vertrag gibst, dann musst du doch wissen, was das heißt, nämlich wir vertrauen diesem Mann, das ist unser Mann und so weiter und so fort. Und dann schmeißt du ihn nach 101 Tagen raus. Das ist halt Wahnsinn. Das muss man halt schon mal sagen, weil du ja einfach dann auch damit zeigst, dass du deiner eigenen Idee nicht glaubst und dass du überhaupt keinen Plan hast. Also das ist doch totaler Quatsch, wenn du sagst, da würdest du ja selbst bei einer Wohnung oder sowas, wenn du einziehst und dann im halben Jahr wieder ausziehst, dann würden doch alle deine Freunde sagen, du hast ja noch nicht alle, du hast doch das Haus gerade gekauft, wieso ziehst du denn jetzt wieder aus? Da würde jeder die Nase rümpfen. Und da ist es doch genauso. Und das ist das große Problem, dass sie Ideen haben, dass sie aber keine Vision haben und dass sie auch keinen langfristigen Plan haben. Und das ist das, was ich ihnen vorwerfe, dass da keiner sitzt mit dem Reißbrett und der als einzige Reißbrett oder die einzige Idee, die sie haben, ist dann einfach junge Spieler zu verpflichten. Okay. Aber mehr ist es nicht. Und das ist das Problem. Du könntest aus diesem Verein so viel machen. Und es tut mir so weh, dass da einfach irgendwelche Hedgefonds-Idioten sitzen, die einfach glauben, sie können Fußballmanager spielen, beziehungsweise ich glaube, dass sie noch nicht mal das wollen, weil die gar nicht wissen, wie Fußball verstanden wird. Also ich habe mal dieses Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, das muss ich mal nachgoogeln, aber ich könnte es mir vorstellen, wir haben einen Linksverteidiger gebraucht, hatten wenig Zeit, Real Madrid wollte Cucurella, dann haben wir ihn halt geholt.
Ja, ja, das ist ja kein so großes Geheimnis, dass es bei Caicedo bei Lavia so ähnlich lief, mit Manchester City halt in dem Fall, in Liverpool war es in dem Fall, das ist ja kein so großes Geheimnis. Also nochmal, um das abzuschließen mit Rosenior, ich find's irgendwie ein bisschen blöd, dass man einen jungen Manager öffentlich so zerrupft, nur weil man offensichtlich selbst einen großen Fehler gemacht hat, der vorhersehbar gewesen wäre, weil dass das ein enges Ding wird, das war uns, glaube ich, allen klar. Und übrigens die Zahlen dazu von dem, was du gerade gesagt hast, jetzt Anfang April 26 haben sie es herausgegeben, größter Vorsteuerverlust in der Premier League Geschichte, trotz der zweithöchsten Einnahmen. Das kann nicht funktionieren.
Das ist ja genau der Punkt.
262 Millionen Pfund bis dato, und das ist auch nochmal die 262, ne, das ist der Verlust. Und die Zahl, die bis dato der Rekord war, waren 197,5 von Manchester City, ganz am Anfang von deren Projekt. Und wenn man jetzt nochmal weiß,
1,5 Milliarden Spielerausgaben
von Luko, dann glaube ich, wird einem relativ schnell klar, dass das ist irgendwie nicht zu Ende gedacht.
Ja, vor allem, weil du hast ja gerade gesagt, du hast ein Wort gesagt oder einen Begriff gesagt, der ja eigentlich jetzt so untergegangen ist, aber der eigentlich der wichtigste ist, Manchester City zu Beginn. Die hatten ja, ja einen Plan und haben den weitergeführt. Chelsea hatte schon 5-mal Pläne und die haben sie alle über den Haufen geworfen, alle wieder verkauft mit Verlust und jetzt fangen sie von vorne wieder an. Und noch einmal, das ist doch eigentlich das, worin ihr glaubt, so gut zu sein, so clever also zu sein, Geld zu verdienen. Das ist das, was mich so ärgert.
Ich gebe euch gerne was in die Hand. Im Rasenfunk, Freund der Familie, wie ihr vielleicht wisst, Tribünengespräch 126. Da sind so viele brutal interessante Sachen mit dabei und unter anderem, und das ist, glaube ich, also zusammengefasst all das, was man wissen muss. Die einzige Chance, wie Bluco nicht komplett abgebrannt aus der Sache rausgehen würde, wäre, wenn sie dieses Projekt Chelsea und damit Straßburg und wie sie alle heißen, verkaufen könnten gegen zumindest Kosten decken. Die Operationskosten holen sie nie wieder rein, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber zumindest das, weil das ist der einzig mögliche Exit für sie. Und ich glaube, da weiß man schon, okay, da wird jetzt probiert, irgendwie unter Hochdruck zumindest den Schein wiederherzustellen, der FC Chelsea kämpft um Titel. Und deshalb auch diese Champions League, also unter anderem auch deshalb diese Champions League Obsession und so weiter und so weiter. Ich sag's wie es ist. Ich glaube, Didier Drogba hat es vor einem Jahr auch gesagt. Er erkennt seinen Verein nicht wieder. Mir geht's genauso. Ich weiß nicht, da könnt ihr auch kritisch mit uns gerne umgehen, inwiefern wir nicht zwischenzeitlich auch in Anführungszeichen überhöht haben, was unter Enzo Maresca in der letzten Saison passiert ist, an positiver Entwicklung. Auf der anderen Seite sage ich dann auch wieder, naja gut, von 1,5 Milliarden alleine Spieler ablösen, kann ich dann auch mal erwarten, dass die sich für die Champions League qualifizieren. Muss man vielleicht auch, ist eh überfällig geworden.
Ja, aber es sah in Zeitung mal schon gut aus. Also das muss man schon sagen. Ja, ich glaube auch, unter ihm wäre es jetzt nicht, unter ihm wären sie in der Champions League, bin ich mir sicher.
Also ich bleibe auch weiterhin dabei. Es sah auch unter Rosenio gut aus. Sogar sehr gut, würde ich sagen, zwischenzeitlich, was so die Idee ist. Jetzt, wir alle sind nicht dabei und wissen nicht, wie viel dann wirklich zwischen ihm und Mannschaft passiert ist oder eben auch nicht. Das wissen wir nicht. Und das würde dann immer mal die handelnden Personen befähigen oder vielleicht sogar zwingen dazu, dass sie reagieren müssten. Wenn das wirklich so war, dass den keine Sau respektiert hat und sie sich alle über den lustig gemacht haben, gut, dann musst du reagieren. Das kannst du manchmal nicht absehen, was da in der Dynamik passiert. Aber nochmal, bis zum Paris-Spiel, rein ins Paris-Spiel, waren da für mich richtig tolle Spiele mit dabei. Nicht immer mit dem richtigen Ausgang. Okay, darüber können wir gerne sprechen, aber Liverpool hatten wir, da war Chelsea lange Zeit, haben wir hier auch besprochen, lange Zeit auf Augenhöhe. Okay, dann verlieren sie es halt 3-0. Passiert halt. Das ist Teil der Entwicklung und das ist auch im Übrigen ganz normal, wenn du Mann gegen Mann spielst, dann musst du halt ständig Druck auf den Ball erzeugen. Falls nicht, spielt der Gegner durch dich durch. Ich sag's nur, wie es ist. Ne? Also ich will jetzt gar nicht Bayern oder Paris, aber nochmal, weil das ist der 1-gegen-1-Gipfel im Moment. Und das ist so, glaube ich, von da hat Rosenia so seine Ideen her. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Paris Bayern 6-1 weghaut. Oder andersrum. Weil genau so kann es halt mal sein. Wenn du Mann gegen Mann spielst und einer spielt dich halt dreimal aus, dann kann das schon passieren. Und so ist es halt nun mal. Und alleine deswegen, weil das hätten sie wissen müssen, dass Rosenio das macht, verlange ich fast, dass man ihm die Zeit gibt. Und was haben sie denn jetzt gewonnen durch Colin McFarlane? Nix, weil sie können ja nichts mehr gewinnen. Also vielleicht den FA Cup, aber seien wir ehrlich, das juckt ja bei Blue Car auch keine Sau. Und das ist das, was es so traurig macht, weil sie haben Thomas Tuchel dieses Projekt weggenommen. Da waren sie frisch Champions League-Sieger, ne? Waren ständig um alles mit dabei. Die ganze Welt war sich sicher. Sie sind ganz, ganz, ganz wenig davon entfernt, dass sie auch um die Meisterschaft angreifen können. Okay, es ist nicht so optimal gelaufen damals dann für Tuchel und Co. Stimmt, aber was seither passiert ist, ist schon irgendwie, naja, ich kann verstehen, dass man sozusagen nicht so glücklich ist damit. Der Satz dazu ist, nachdem jetzt McFarlane übernimmt bis Saisonende, der hat jetzt noch quasi einen Monat Zeit, um Chelsea zu retten. Das wird er nicht schaffen, müssen wir uns nichts vormachen. Vielleicht hat er unterwegs dann eine FA Cup im Trophäenschrank. Es passiert jetzt bei Bluecore ein Prozess des Selbstreflektierens, die richtige Langzeitverpflichtung
eines Trainers. Hau ab, Alter.
Und ja. Das anhand von Sportdirektoren, die ja, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, allesamt nichts zu melden haben. Das ist ja leider das große Problem. Sie haben ja, das ist ja das, was es so, also vielleicht, jetzt müssen wir wirklich dann zum Ende kommen langsam, aber das ist ja, was es zusammenfasst. Die haben unglaublich viel Wissen in diesem Verein. Das haben sie ja angesammelt. Da sind ganz, ganz viele fähige Leute drin. Dass man vorher fähige Leute entlassen hat, die auch das Herz des Vereins waren, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber da ist viel, viel, viel Fähigkeit in diesem Club. Sie haben extrem viel Talent. Vielleicht sogar immer noch das beste Talentreservoir auf Clubebene von allen. Mit immer noch wahnsinnig viel Potenzial. Wahrscheinlich. Vielleicht zu viel, zugleich und so haben wir alles besprochen. Aber es ist grundsätzlich da. Sie haben
ja, aber das
infrastrukturell
hat Tesla auch und Elon Musk entscheidet ja, aber
genau,
am Ende des Tages.
Genau, das ist das Problem. Das ist es grundsätzlich alles da. Nur lässt halt Peter Dekbali keinen arbeiten, sondern kommt ins Büro und sagt, mach mal einen Deal. Und der Deal ist in dem Fall gewesen, der kleine Typ, wie auch immer der heißt, muss weg. Und dann kommt halt der nächste und
ja, es ist Wahnsinn,
wär's, und um einmal in die Zukunft zu blicken, ich sag's wie es ist, das ist der Job, den die meisten Trainer dieser Welt meiden. Also kein gestandener Trainer tut sich den Scheiß an, sondern das muss wieder ein Liam Rosenior sein, der sich denkt, okay, vielleicht bekomme ich im Zweifel nur 5 Monate, aber in den 5 Monaten kann ich mich einigermaßen zeigen und ich hab's im Griff. Also kurzum, du brauchst einen, der am Aufsteigen ist und nicht einen, der schon da ist. Und sie bräuchten aber einen, der schon da ist. Einen, glaube ich, fast autoritären Trainer bräuchte es hier. Der sowohl nach innen wirkt, also gegen Bluco in Anführungszeichen, für die Belange der Mannschaft und aber auch der Mannschaft vermittelt, ich habe den Bums hier im Griff. Und von denen wird sich den Scheiß keiner antun.
Und das Problem ist, wenn er sich's antun würde, dann würde er entlassen werden, weil Bluco sich denken würde, wieso labert er uns der die ganze Zeit rein? That's the problem.
Ich habe gestern in einer anderen Sache kurz telefoniert mit einem Berater. Der Name geisterte rum bei Chelsea, hat man dann gefragt nach Chelsea und habe nur lautes Lachen geerntet. Im Sinne von, wir sind ja nicht wahnsinnig hier. Und genau das ist es, glaube ich.
Und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, dass jeder, der sich's antun würde, ist nicht gut genug und die sich's nicht antun, die bräuchtest du eigentlich. Und selbst wenn sie sich's antun würden, wenn du den einen finden würdest, dann würde Bluco den rausschmeißen, weil ich denke, der redet uns rein. Deswegen, du musst einfach, du musst die Kultur verändern, die Leute müssten sich einfach jetzt zurücklehnen und das können sie, glaube ich, nicht, aber sie müssten sich zurücklehnen und sagen, wir lassen es jetzt die Sportdirektoren machen, Punkt. Ja. Denen geben wir den Plan und wir schauen, und das ist wie bei einer, das ist das Traurige, nee, der nächste Punkt, das musst du diesen Hedgefondsmanagern eigentlich auch nicht erklären, so eine Aktie schaut man nach 5 Jahren an und nicht nach 100 Tagen wieder. Das ist, ich verstehe es nicht, dass die einfach ihre eigenen Prinzipien nicht verstehen.
Aber das ist, glaube ich, das Problem im Sport, dass alle da rein wollen, weil sie denken, da gibt's was zu holen. Und das wird halt ständig öffentlich evaluiert. Und im Aktienmarkt, da gibt's halt eine Zahl und da schaut halt keiner drauf und berichtet drüber und gibt seine Meinung und wird emotional dazu. Ja. Und es ist halt auch.
Du kannst auch eine Menge holen, aber du kannst auch eine Menge verlieren. Das siehst du ja jetzt. Du kannst eine Menge verlieren. Du hast im Endeffekt, siehst du ja jetzt, sie haben 260 Millionen Euro Minus gemacht. Ihr verliert Geld. Ihr klugen Hedgefondsmanager, ihr verliert Geld. Und ihr richtet einen Verein zugrunde, beziehungsweise, das so schlimm ist jetzt Gott sei Dank noch nicht, aber ihr verwässert einen Verein, der für Großes bestimmt ist. Und das ist das Traurige dran. Und deswegen, gab ja auch schon, das müssen wir auch noch kurz erwähnen, es gab ja auch schon Proteste vor dem Stadion von Straßburg und von Chelsea-Fans, die gesagt haben, so quasi, ihr macht aus uns ein zweites Brighton, nichts gegen Brighton, sondern es war eher so quasi, ihr macht ein Spekulationsobjekt draus. Ihr holt Junge und verkauft die und wollt da und so. Sondern auch da, also das ist einfach unter ihrem Niveau eigentlich. Und das ist unter Chelseas Niveau, was die mit dem Verein machen. Und das ist das Traurige. Die haben einfach Chelsea nicht verstanden. Und das ist das Problem. Ich kann mir jetzt auch morgen die Marke Adidas kaufen, theoretisch, und dann einfach plötzlich anfangen, Anzüge zu machen. Dann kauft meinen Scheiß keiner mehr, weil Adidas nicht für Anzüge steht, sondern Adidas steht für Turnschuhe. Punkt. Warum verstehen gerade diese Menschen, die so viele intelligente Menschen um sich rum haben, warum verstehen die das nicht?
Ich glaube, weil einem Peter Dekbali noch nie im Leben jemand etwas gesagt hat, das er nicht hören wollte.
Ja, wahrscheinlich.
Weil er halt qua seines Vermögens sich die Leute um sich schanzen kann. Aber gut, das führt jetzt auch viel zu weit. Ich würde sagen, machen wir einmal einen doppelten Strich drunter unter Chelsea. Wir werden sportlich dann evaluieren, was McFarlane macht. Wie gesagt, FA Cup Finale haben sie jetzt erreicht. Das war auch nicht schlecht. würde ich sagen, gegen Leeds United. Das war eine erste Hälfte, die mir richtig gut gefallen hat. Sehr viel direkterer Ansatz, weit weniger Fußball spielen, sondern passiv absichernd. Wenn es das ist, was es sein soll, dann schauen wir mal, was sie gegen City machen. Das wird dann die Saison nicht retten, aber zumindest vermutlich anders anstreichen. Ein paar Dinge haben wir noch, das soll auch nicht untergehen nach diesem Spieltag. Wir haben den nächsten Absteiger, der fix geworden ist am vergangenen Mittwoch, genau, gegen Manchester City. Der FC Burnley ist nämlich auch rechnerisch jetzt abgestiegen und die etwas böse Frage, macht's irgendwas mit dir, dass das passiert ist?
Überhaupt nicht, also wirklich gar nichts. Auch da ist es nicht schlimm, also es ist überhaupt nicht schlimm, weil wenn du überlegst, wer jetzt alles noch drin steckt, das sind ja wirklich große Vereine, da werden wir gleich noch dazu kommen, dann ist es ehrlich gesagt nicht schlimm oder also das ist jetzt es ist nicht underwhelming oder sowas, sondern es ist eigentlich da, wo sie hingehören. Dieser Verein ist einfach, ist wahrscheinlich der 19. beste Verein des Landes, das ist einfach so, und es ist auch nicht schlimm. Also deswegen, die werden wieder hochkommen, 100%, bin ich mir ganz sicher, aber da wird gut genug gearbeitet werden, dass sie das hinbekommen, und die haben es eben verstanden, was sie zu tun haben, und dann werden die wieder kommen.
Also da bin ich weit weniger positiv als du.
Ich glaube, dass es reichen wird dafür, weil die hat einfach, werden wir sehen. Auf jeden Fall, das ist genau da, wo sie hingehören in dieser Saison, Punkt. Also deswegen, du kriegst was, da kannst du jetzt nicht traurig sein und sagen, ja, die haben ja eigentlich mehr und warum, sondern es ist halt einfach das, was draufsteht, das ist so. Also jetzt Wolverhampton sogar noch enttäuschender.
Ja, das stimmt schon grundsätzlich. Also ich meine, das ist jetzt die 5. Saison in Folge, in der sie die Liga wechseln. Also ja. Das ist der Inbegriff eines Jojo-Teams, wie man in England sagt. Ich finde schon ein paar Sachen, die bei Burnley mir nicht gefallen haben. Das war von Anfang an eine sehr negative Taktik, die Scott Parker zu keinem Zeitpunkt je geändert hat, weder innerhalb der Saison noch innerhalb eines Spieles. Der hat sich das offensichtlich angeschaut, über sich ergehen lassen. Das hat mir nicht gepasst. Auch nochmal gegen City, wo wirklich was drin war, wo du zumindest nochmal ein Zeichen Richtung Fans hättest schicken können. Dass man es einfach so über sich ergehen lässt, finde ich schwierig. So, es ist so eine gewisse Trägheit drin. Die Defensive, die ja die Rekordbeste in der Geschichte der Championship war, hat sich von Anfang an eigentlich abschießen lassen, weil das ist die Quintessenz. Die Qualität ist einfach nicht ausreichend gewesen. Dafür können sie nichts, da bin ich bei dir. Aber Scott Parker ist so ein bisschen die Verkörperung dessen, was es manchmal so gibt. Zu gut für die zweite Liga, aber viel zu schwach für die Premier League. Bildet auch nochmal ganz gut ab, was, glaube ich, zwischen den beiden Ligen ist. Es ist nicht sicher, ob er weitermachen darf. Es wird wohl deutlicher hinterfragt, als ich es gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ja auch so ein Thema, das LK Capital ja auch nochmal Espanyol akquiriert hat. Und inmitten der größten Krise ist Alan Pace bei Espanyol auf der Tribüne und turnt darum und so. Also scheint sich auch nicht mehr so zu interessieren, wie es mal gewesen ist am Anfang. Keine Ahnung. Ich muss echt sagen, mir gefällt es nicht so gut. Die hatten mal so ein Momentum unter Kompany, ja, vor allen Dingen. Wir können mal fest davon ausgehen, dass Scott Parker nicht unbedingt in der Bundesliga landen wird.
Doch.
Für mich ist es irgendwie in einer anderen Art und Weise trotzdem genauso langweilig, wie es vorher war. Nur diesmal auf eine andere Art und Weise. Jetzt sind sie halt irgendwie crazy und wechseln ständig die Mannschaft aus. Aber es ist genauso langweilig, wie sie es damals als in Anführungszeichen Brexit FC unter Sean Dyche gewesen sind. Und irgendwann, glaube ich, geht das auch nicht mehr gut. Also ich bin da schon, muss ich sagen, schwer enttäuscht von dem, was Scott Parker da die ganze Saison sich hat. Also von eigentlich zu Beginn, ganz zu Beginn haben wir gesagt, oh, das sieht so aus, als würden die sich wehren, und das haben sie nicht getan, und da bin ich sehr enttäuscht darüber, muss ich sagen.
Ja, also aber, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht anders erwartet. Ich wusste, dass die runtergehen.
Nee, das stimmt.
Und da gehören sie hin. Es ist einfach böse, weil, wie nochmal, die werden, ich sehe sie als so ungefähr 19. bestes Team des Landes. Das ist ja immerhin etwas. Da gibt es Vereine, die ja weit mehr underperformen, aber deswegen, it is what it is.
Ja, dann können wir uns von denen auch verabschieden. Ich gehe mal auch fest davon aus, die könnten theoretisch ja noch Einfluss haben auf die eine oder andere Entscheidung, aber ich mache mir da jetzt nicht so große Hoffnungen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die einfach gar nicht mehr punkten in dieser Saison. Wahrscheinlich genauso wie Wolverhampton, die sich aber wenigstens noch zu wehren scheinen. Also zumindest sieht das ungefähr so aus. Was haben wir noch zu besprechen? Vermutlich müssen wir einmal ganz kurz im Abstiegskampf generell vorbeischauen. Alle punkten gerade. Das ist das Erstaunliche.
Ja, also ich habe ja mal rausgerechnet, das haben wir ja schon mal gesagt, so, du brauchst ungefähr 36 Punkte, um drin zu bleiben im Schnitt. Das ist so, in den letzten Jahren hat das immer gereicht. Das, glaube ich, wird dieses Jahr nicht reichen. Werden ein bisschen mehr sein müssen, und zwar weitaus mehr. Aber trotzdem glaube ich, dass Leeds raus ist, ehrlich gesagt. Da bin ich mir fast sicher, dass die nicht mehr eingeholt werden.
Die haben jetzt Burnley am Freitag. Das wäre natürlich der Moment.
Genau, da kannst du es eigentlich fast schon so. Ich glaube, dass Nottingham, ich glaube, dass die auch raus sind. Weil Tottenham ist jetzt ungefähr 2,5 Spiele dahinter, würde ich jetzt einfach mal sagen, so, wenn man die Punkteschnitte durchgeht. Das heißt, ich glaube, dass Nottingham fast auch raus ist, wenn man ehrlich ist, aber kann noch passieren, aber ich glaube es ehrlich gesagt eher mal nicht. Ich hatte ja Goal Rush am Samstag. Burnley und Wolves sind weg und ich glaube, Nottingham und Leeds sind so gut wie weg. Das heißt, es sind nur zwei Teams. Es wird zwischen Tottenham und West Ham United entschieden werden. Und da war es ja dann so, dass Tottenham jetzt endlich mal wieder gewonnen hat und dass West Ham im Endeffekt dann ja auch gewonnen hat, noch ganz, 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 ganz spät. Aber das könnte für die ja auch so ein wholesome Moment gewesen sein. Zu Hause gegen Everton. Wie das Stadion mitgegangen ist, war beeindruckend, das muss ich wirklich sagen. Die fühlen das jetzt, die verstehen das jetzt, und ich glaube, da ist insgesamt, obwohl sie drüber sind, trotzdem mehr so diese Underdog-Situation, die nutzen wollen für sich im Vergleich zu Tottenham. Und das, glaube ich, sie könnten dafür verantwortlich sein, dass etwas absolut Historisches passiert. Und das habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die sich zusammengerissen haben, mit den wenigen Mitteln, die sie haben, versucht haben, irgendwie zusammenzufinden. Das funktioniert momentan sehr, sehr gut, besser als gedacht. Und da stehen sie jetzt, wo sie stehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in einer normalen Saison. In der letzten Saison, West Ham würde auf jeden Fall drin bleiben, weil allein jetzt schon 36 Punkte würden reichen. In dieser Saison bin ich mir nicht ganz sicher. Und wenn Tottenham jetzt auch noch kommt und der Zerbi-Fußball funktionieren sollte, was am Wochenende noch nicht so ausgesehen hat, wenn ich ehrlich bin. Also die haben zumindest mal nichts zugelassen, aber für dieses Tor haben sie sich ordentlich selbst würgen müssen. Schön anzusehen war es nicht, aber es ist vollkommen egal. Es musste einfach mal der Dreier jetzt wieder her. Und das ist gelungen und das ist wichtig. Und ich bin sehr gespannt. Einer von den beiden wird es im Endeffekt, glaube ich, werden.
Ich glaube es auch, ja. Also Nottingham, das ist ja, muss man echt sagen, das ist ja erstaunlich. Zweiter Sieg in Folge, 5-0 bei Sunderland. Etwas, das wir, glaube ich, bis Februar nicht mal im Ansatz in den Mund genommen hätten. Morgan Gibbs-White, torgefährlichster Mittelfeldspieler der Liga. Deshalb, und das ist, ich habe das auch getwittert, das ist eines der größten What-If-Szenarien der jüngeren Premier League-Geschichte. Jener Morgan Gibbs-White, den Tottenham schon sicher hatte. Und er hat dann aus persönlichen Gründen zurückgezogen, bei Forest verlängert, in immer noch eine der bizarrsten Verlautbarungen, an die ich mich seit langer Zeit erinnern kann, mit Marinakis an der Hand. Und der Morgan Gibbs-White schießt jetzt komplett Sunderland weg und überhaupt seit Wochen eigentlich irgendwie alles. Und jetzt sind die vielleicht sogar noch dabei, aus einer Vollkatastrophensaison eine vielleicht sogar brutal erfolgreiche zu machen. Die sind im Halbfinale in der Europa League gegen Aston Villa und können theoretisch vielleicht sogar noch nächstes Jahr Champions League spielen und dann wäre, also irgendwie wie Tottenham letzte Saison auch, ne, nur irgendwie zum Schluss zumindest mit etwas besser. Und ja, alle haben dreifach gepunktet, die jetzt noch drin sind, theoretisch Leeds einfach gepunktet, aber nochmal, die haben alleine dieses Spiel in der Hinterhand, so würde ich es fast bezeichnen wollen, gegen Burnley, wenn sie das gewinnen, ist alles gut. Dann haben sie das Halbfinale erreicht im FA Cup, das ist jetzt schon eine brutale Saison. Halber Satz noch zu Newcastle. Wir bereiten uns vor auf einen Newcastle-Schwerpunkt, glaube ich, weil vierte Niederlage in Folge, weil wieder einfach indiskutabel gewesen. Diesmal gegen Arsenal, okay, aber nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie lange das weitergeht mit Eddie Howe. Die haben ehrlicherweise auch fast Glück, dass sie diesen Run zwischendrin gehabt haben, weil sonst wäre es da auch nochmal hässlich geworden jetzt zum Schluss. Weil 42 Punkte, in der Theorie haben sie natürlich immer nur noch 7 auf Bournemouth, auf die 7. Das ist ja das, was so spannend macht. Zwischen 14 und Rang 6 liegen ja genau 8 Punkte. Das heißt, in der Theorie könnten die immer noch, wenn sie jetzt alle 4 Spiele gewinnen würden, sich europäisch anschließen. Theoretisch. Aber vermutlich wird das eher nicht der Fall sein. Kurzer Satz vielleicht auch noch zu Sunderland. 5 bekommen. Du hast mir nur so geschrieben, Regis Le Bris, die entlassen den. Auch auf Grundlage, ne? Also nicht einfach so, Weil du das emotional gedacht hast?
Nee, sondern es gibt Gerüchte, das sind natürlich alles bloß Gerüchte, aber es sind mehrere Medien und die auch wirklich eigentlich ganz, ganz gut sind. Und die schon recht hat, also angeblich haben sie wirklich überlegt, dass wenn er, das hat BBC meldet jetzt mittlerweile übrigens auch schon, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, dass sie überlegen, ihn zu entlassen, sollte er Europa nicht erreichen. Und das ist halt schon irgendwie Wahnsinn, weil wenn ihr euch überlegt, vor der Saison Sunderland ist eine der Überraschungen der Saison. Die ist der beste Aufsteiger der Saison, als Dritter übrigens, aufgestiegen und sind aber der beste Aufsteiger. Das ist schon immer ein Zeichen. Die waren lange da oben mit dabei. Und du kannst mit Sunderland ist auch noch ein echter Aufsteiger. Und da ist ein Unterschied, weil du hast diese Fallschirmzahlungen nicht, sondern du hast es dir einfach wirklich aus eigener Stärke erarbeitet. Und dass du dann überlegst, den Trainer zu entlassen, wenn er auf Rang 12 landet, ist dasselbe. Es ist einfach dämlich, ja. Weil er ist der Grund, warum das überhaupt so funktioniert. Er hat diesen Plan erstellt, warum sie in der Premier League so funktionieren, wie sie funktionieren. Das wäre nächstes zweites Jahr. Es wird sowieso schwierig werden für die, hundertprozentig. Aber wenn er weggeht und du wieder neu anfängst, dann er ist derjenige, warum diese Mannschaft in der Premier League Grip hat. Du würdest ihnen den Grip wegnehmen, da bin ich mir ganz sicher. Also das darf nicht passieren.
Sollen sie direkt wieder durchgereicht werden in die dritte Liga, also bei aller Liebe.
Das darf nicht passieren. Das darf nicht. Du müsstest ihm eigentlich eher eine Statue bauen, als ihn zu entlassen. Sie überlegen aber Gegenteiliges und das ist saudämlich.
Und dann noch ein kurzes Update. Ich glaube, diesmal müssen wir über das Meisterschaftsrennen nicht so viel reden. So viel ist dann doch nicht passiert. City gewinnt, Arsenal gewinnt. Das wird jetzt die Theorie des Rennens werden, aber United gewinnt gegen Brentford, Liverpool gewinnt zum dritten Mal in Folge, das heißt, die sind langsam aber sicher auch wieder auf dem Weg, haben sogar Aston Villa jetzt überholt in der Tabelle, die verlieren, bei denen geht offensichtlich so ein bisschen die Puste aus.
Fast so ein bisschen.
Fast so ein bisschen gefühlt, aber ich... Kann natürlich auch sein, dass da jetzt einfach der Fokus, also die sollten auch, die haben 8 Punkte Vorsprung, die sollten auch die Champions League Qualifikation sicher haben über die Liga. Kann aber natürlich gut sein, dass Unai Emery sagt, Moment mal, 4 Europa League Titel sind weniger geil als 5. Dann hole ich mir halt mal den 5. Sie sind fetter Favorit, würde ich sagen, in der Europa League. Kann natürlich gut sein, dass die, ohne dass sie es so klar zeigen oder aussprechen, probieren, dass sie in der Europa League alles holen. Und ich glaube, dann wäre es aber auch in der Rangfolge gut. Bei Michael Carrick können wir euch auch nur sagen, scheint so, als würde die Entscheidung bevorstehen, vielleicht sogar noch vor dem Liverpool-Spiel passieren, ob jetzt Carrick übernimmt oder nicht, hat sich ja mit Sir Jim Ratcliffe getroffen, auf, wie er es gesagt hat, ein Casual Chat und eine Cup of Tea, was immer das bedeutet, aber immer positive Atmosphäre bei so einem Gespräch, ist ja auch eine Zeit lang her, dass es das gab bei United, die Leistungen zuletzt, aber sie gewinnen und der strahlt für mich sowas Ruhiges aus, der hält sich im Hintergrund, also inzwischen sage ich, wie es ist, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Trainer da draußen gäbe, auch wenn Sir Jim Ratcliffe immer noch auf irgendwie so eine sexy Lösung hofft, auf den größeren Namen, auf mehr Strahlkraft an der Seitenlinie, ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde. Wenn offensichtlich scheint das halbwegs zu funktionieren, wenn sie jetzt ihren Weg beibehalten, mit ruhiger Hand den Kader so minimal weiter verstärken und sie haben ja, glaube ich, schon ein paar ganz gute Ideen im Hinterkopf, dann würde ich gar nicht rumbasteln, wenn ich ehrlich bin. Also wer soll es sein sonst?
Ja.
Ich würde das so machen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sie wahrscheinlich mit einem kurzen Vertrag arbeiten, 1 Jahr, 2 Jahre irgendwie oder 1+1 oder so und das erstmal weitermachen und dann notfalls könnten sie, das wäre natürlich nicht der Wunsch, aber dann könnten sie es immer noch machen. Sieht einfach nur nochmal, also lässt von Tag zu Tag, gerade auch mit der Leistung von Kobbie Mainoo, ist gerade sowas wie mein absoluter Lieblingsspieler, dessen Leistungen lassen Ruben Amorim Tag für Tag mehr aussehen wie einen kompletten Vollidioten, das muss man ehrlich sagen. Aber gut, umso schöner, dass wir schon lange nicht mehr über Manchester United gesprochen haben, außer dass wir sagen, ja, läuft doch, macht einfach weiter.
Das ist ja genau der Punkt, da können wir ja vielleicht dann wirklich auch das zusammenfassen. Wir haben kein Problem damit, irgendwie, wenn große Vereine wieder groß werden, das ist doch schön. Ich sage das in jedem Spiel wieder. Wo sind denn jetzt die ganzen United-Hater? Die sind Rang 3. Respekt. Respekt davor, wie da gearbeitet wurde dann im Endeffekt. Und der Kader war weit besser, als Amorim ihn aussehen hat lassen. Und dann ist doch schön, wenn die wieder da sind. Wir haben ja eine Menge davon, wenn es da oben spannend bleibt. Wir haben eine Menge davon, wenn die großen Vereine groß sind. Und wir haben auch eine Menge davon, wenn Tottenham zum Beispiel drinbleiben würde. Ist ja klar, weil ich meine, Tottenham, ihr interessiert euch für Tottenham mehr als für Burnley. Das ist, glaube ich, auch normal. Deswegen, wir sind keine Hater. Wir würden einfach gerne die Vereine groß sehen. Ja,
du schon.
Ich schon, ja. Es gibt eine Person, die schreibt mir jedes Mal, ich bin Arsenal-Hater. Ich weiß nicht, ob es ernst meint oder nicht, oder ob es lustig meint oder nicht. Irgendwann habe ich aufgegeben, nachzufragen. Weil es einfach ist, was es ist. Wir machen hier unseren Job, Punkt. Und wenn jemand gut ist, dann sage ich, hier ist gut. Wenn jemand schlecht ist, dann ist er schlecht. Und wenn natürlich Chelsea Achter ist mit diesen Ausgaben, dann ist es zu wenig. Wenn Tottenham 18. ist mit diesen Ausgaben, die haben in den letzten 4 Jahren 900 Millionen Euro ausgegeben, nur für Transfers, dann ist es zu wenig. Punkt.
Das sind die Analysen, für die ihr hier einschaltet. Kurze Zahl noch zu Bruno Fernandes. 19 Assists, möchte ich noch kurz sagen, ist gleich Mesut Özil. Es gibt noch 2 Leute, die über ihm sind, Thierry Henry und Kevin De Bruyne.
Bester Spieler der Saison mit Abstand.
Ja, ich glaube auch, also Player of the Year können wir eigentlich schon zumachen. Vielleicht wird es noch eng mit Bernardo Silva, vielleicht, aber eigentlich nicht. Der wird den Rekord, da bin ich auch ziemlich sicher, noch knacken. Ich meine, auch da müssen wir uns nichts vormachen. Ohne Bruno Fernandes ist United halt auch nicht Dritter, sondern sind die wahrscheinlich Sechster, wenn überhaupt. Und das klingt jetzt nicht, soll jetzt gar nicht abwertend gegenüber United klingen, sondern eher hochschätzen. Auch ein What-If, das in diesem Jahr passiert ist, was wäre, wenn er in Saudi-Arabien gelandet wäre, so wie es United wohl gerne gewollt hätte, auch aus übrigens nachvollziehbaren Gründen. Das ist gar nicht, soll jetzt gar nicht Schmäh sein, sondern ich check schon, warum Manchester United den von der Payroll haben wollte, weil sie dachten, unser Fenster ist ein anderes und warum sollen wir A, seine Zeit verschwenden und B, das Geld für einen solchen Spieler, dem wir eh nicht geben können, was er bräuchte, um erfolgreich zu sein. Aber unfassbar Individualist im Moment, der ganz viele dieser Spiele zieht, weil er halt draufsteht. Und ich wage mal fast zu prognostizieren, eine Vorlage gelingt ihm noch in 4 Spielen und dann ist er zumindest auf dem Mount Rushmore der Top-Vorlagengeber verewigt. Vermutlich wird er sogar auch noch das Ganze irgendwie holen. Also United ist offensiv, glaube ich, auch wenn es gerade schlechter wird, aber gut genug drauf und haben gut genug Leute da drin, dass sie noch 2 Tore nach Bruno-Vorlagen zustande bringen. Und er, das muss man auch sagen, so ein bisschen musste ich gestern lächeln, der schließt auch nicht mehr selber ab, sondern der schaut schon auch nach der Vorlage, aber ist ja fair, also bin ich ihm nicht böse.
Best Man, also wirklich diese Saison, das ist einfach, der ist nicht der Schnellste, aber er ist, alles andere hat er, die Mentalität, die Technik, das Auge, das ist unglaublich. Das ist wirklich, es ist wirklich unglaublich, dem einfach zuzusehen. Auch so kleine Pässe einfach nur, wo du dir denkst, irgendwie so, ja, ist einfach nur der nächste Mann. Selbst da hat er noch einen Winkel drin, wo du dir denkst, ah, okay, der Verteidiger kann nicht drankommen. Es ist einfach bombastisch. Es ist einfach so schön, dem zuzusehen als Fußballpurist, sage ich jetzt einfach mal. Es ist einfach immer das Richtige. Muss nicht immer die Hacke sein, sondern es sind oft andere Dinge, die einfach mit dem Augenzwinkern gemeint sind. Es ist einfach geil, dem zuzusehen. Respekt, Bruno Fernandes.
So, dann machen wir zu für diese Woche. Wir sprechen uns noch 4-mal wieder wahrscheinlich, vielleicht sogar 5-mal mit den Season Awards.
Ja, außer unsere Besitzer schmeißen dich raus nächste Woche, das kann auch sein. Wenn du deine Ziele nicht erreichst, dann kann es schon sein, dass sie sagen, es muss ein Jüngerer her, ein Kleinerer auch.
Aushilfspodcaster bin ich.
Genau.
Gut, los geht's.
In diesem Sinne. Ihr wisst, eine Sache noch, mit dem Buch, ihr wisst es noch einmal, das müssen wir noch ganz kurz erwähnen, das Buch ist draußen, ihr kennt das, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne darüber einfach bestellen. Es gibt, wie gesagt, nur positiv, mir hat gerade wieder einer geschrieben, der hat geweint und es hat ihm sehr geholfen, auch über eigene Schicksalsschläge hinwegzukommen. Einer hat mir geschrieben, es ist toll, das zu sehen, dass wir Tiefe auf Sendung haben und Tiefe dann auch in unserem Leben, bla und so. Es ist wirklich sehr, sehr rührend, es immer wieder zu lesen, dass es euch gefällt. Deswegen, ihr werdet keinen Fehler machen. Es gibt ihr lernt uns kennen, ihr lernt aber auch ein bisschen was über das Geschäft kennen, in Anführungszeichen. Das glaube ich ist und auch über unsere Liebe zum Fußball, wie wir dazu gekommen sind, auch das wird alles erklärt. Dann wird auch die Romanze zwischen Uli und David Beckham erklärt nochmal. Deswegen ist das alles drin. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Vielen, vielen Dank an alle, die es gekauft haben. Gerne uns unterstützen. Und nochmal der Aufruf, wir schulden euch noch was, wenn ihr gerne uns sehen wollt, irgendwo, bitte meldet euch. Ansonsten wählen wir jetzt eine Person aus und fahren zu der. Punkt. Das ist jetzt letzter Aufruf.
Das machen wir am Saisonende, würde ich sagen.
Genau.
Das ist ja ein guter.
Aber ich wollte es bloß nochmal sagen.
Spielende.
Und dann genau. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, und das obligatorische Cheers.